ARD.
Mein Name ist Christian Thies und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas zu erzählen hat, das uns weiterbringt. Ich habe das Glück, mit den unterschiedlichsten Menschen sprechen zu dürfen, wie zuletzt zum Beispiel mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Bestsellerautor Sascha Stanisic oder Hautärztin Jael Adler.
Akaziensirup ist nicht gesund, auch wenn es sich gesund anhört.
Mein Gast in dieser Folge, Comedian und Podcaster Maxi Stettenbauer.
Talk mit Thies.
Es ist völlig egal, was du machst. Der Zweifel wird dich einfach immer begleiten. Und deswegen, wenn einer sagt, nein, ich habe keine Zweifel, da bin ich schon skeptisch. Es ist halt einfach eine Industrie geworden, so, die das Gefühl der Menschen ausnutzt, dass die Menschen irgendwie kaputt seien. Ich stand da am Burgerbuffet und auf einmal stand Robin Williams neben mir. Er hatte eine Sonnenbrille auf und hatte Vollbart. Depression ist so, als würdest du die ganze Zeit in jeder Situation, nicht nur im Tonstudio, vor so einer Glaswand sitzen, die schalldicht ist und das Leben erreicht dich nur so gedämpft. Ich liebe es einfach. Das wusste ich damals aber nicht. Ja, aber jetzt weiß ich's. Ich liebe das einfach und meine Liebe zu dem ist größer als die Angst davor. Und deswegen mache ich das.
Maxi Stettenbauer hat vor einiger Zeit öffentlich gemacht, dass er unter Depressionen und unter Panikattacken leidet, hat ein Buch veröffentlicht unter dem Titel »Meine Depression ist deine Depression«. Er hat außerdem hunderte Selbsthilfebücher gelesen. Was davon, wenn überhaupt, ihm geholfen hat, das erzählt er in einem Buch. Das heißt 11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben. Selbsthilfe von einem Typen, der auch keine Ahnung hat. Ihr werdet erfahren, warum wir weniger Kontrolle über unser Leben haben, als wir glauben. Und wie viele kannte Maxi auch das Problem, sich selber runterzumachen. Ich zitiere kurz aus dem Buch. Ich hatte meinen Kopf unbewusst tief in mein eigenes Gesäß versenkt. Wie er damit mittlerweile umgeht, das erfahrt ihr hier. Maxi erzählt außerdem von seiner Liebe zur amerikanischen Stand-up-Comedy und seiner Begegnung mit Robin Williams. Auch das ein Gespräch, bei dem sich viele wiederfinden werden, nachvollziehen können, wie es ihm gegangen ist und sicherlich sehr neugierig sein werden, wie er es für sich in den Griff bekommen hat.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hi, guten Tag.
Servus.
Servus, hallo.
Guten Morgen. Maxi, Comedian, Moderator, Podcaster.
Ja.
Vor einiger Zeit hast du ein Buch geschrieben über deine Depression.
Ja.
Was die Leute ja immer unglaublich erfreut. Du weißt ja selber, was es für Reaktionen gibt, wenn jemand einfach mal das öffentlich macht. Mhm. Jetzt hast du dich an ein neues Projekt gewagt, nachdem du hunderte Selbsthilfebücher gelesen hast. Was überhaupt, wenn überhaupt, davon geholfen hat, das hast du aufgeschrieben in einem neuen Buch. Und das heißt 11,5 Rules. Oder muss man sagen 11,5 Rules?
11,5 Rules. Denglisch. Schönes Denglisch.
11,5 Rules für dein erfolgreichstes Leben. Selbsthilfe von einem Typen, der auch keine Ahnung hat.
Ja.
So, dann herzlich willkommen nochmal offiziell.
Ja, danke schön. Hallo.
Wir haben ja viel weniger Kontrolle über unser Leben, als wir glauben.
Ja.
Woran merken wir das?
Ich glaube, wir merken es immer dann, wenn wir versuchen, Kontrolle zu haben.
Ja.
Dann merken wir so, oh nee, wir haben ja gar nicht so viel Einfluss drauf, auf was da passiert. Und ganz oft machen wir uns dann, zumindest mache ich das hin und wieder, dass ich mir dann selber Vorwürfe mache, dass ich es nicht so kontrollieren kann, ja, wie ich es gerne hätte. Ja. Und deswegen lerne ich immer mehr, dass ich mich eher mit dem Leben bewege als dagegen.
Zuletzt wann? Vorwürfe gemacht.
Ja.
Wann zuletzt?
Wann zuletzt?
Du bist also natürlich jetzt ein Buch schlauer.
Ja.
Aber es hört ja trotzdem nicht auf. Ne?
Nein. Also das Ding ist, ich habe es heute Morgen tatsächlich ist es mir passiert, weil ich habe erst meine Kleine zur Kita gebracht und bin dann nochmal eine Runde spazieren gegangen, dass ich so ein bisschen Kopf frei kriege und so. Habe ich auf die Uhr geguckt und habe so, ein bisschen spät, ja, fürs Gespräch hier. Und dann kommt der Stress im Auto und dann, der Stress kommt ja dann, weil man denkt so, Mensch, warum bin ich da? Aber man war halt dann auch so vertieft in den Sachen, ja, die man war dann so in der Szenerie verloren, ja, und deswegen, aber ich bin hier, ich habe es geschafft. Und anstatt, dass ich Vorwürfe mache, dachte ich mir, ach komm, alles gut.
Du hast sehr, sehr viel gelesen, ja, über all das, was da an Quatsch drin steht, sprechen wir gleich. Du bist in Therapie seit ganz, ganz vielen Jahren. Und dennoch bist du nicht gefeit gegen, wie du es auch schreibst, einen mentalen Absturz. Manchmal auch direkt vor einem Auftritt. Wie sieht so ein mentaler Absturz bei dir aus?
Also es geht meistens mit so einer leichten Irritation geht's los. Und das merkt man selber nicht. Also ja, man steckt da oft nicht drin. Es ist wie so, stell dir vor, du bist in so einem Wasserbad und die Temperatur steigt so leicht an. Du merkst es aber nicht. Es ist immer noch alles okay, es ist alles gut, aber du merkst, du bist so muffig. Ja, du kriegst den Finger nicht drauf, du bist so muffig und du merkst aber nicht, dass du einfach muffig bist, sondern du sagst, der Typ, der mir die Vorfahrt genommen hat, der ist es. Oder der Politiker, der das und das macht, der ist es. Du gehst ins Außen.
Ja, ja? Schön nach außen.
Du
ja.
guckst nicht auf dich. Du bist nicht in deiner, du stellst nicht fest, dass du nicht in deiner Mitte bist, sondern du denkst, das Problem ist außen. Die anderen sind's, ja. Und dann geht's dann los, dass dann ich natürlich in berufliche Situationen komme, wo ja hin und wieder auch ein gewisser Druck dann natürlich da ist. Ne? Man muss ja dann funktionieren und so. Und wenn ich mit dieser unreflektierten Muffigkeit in diese Drucksituation komme, ja, dann bin ich einfach nicht locker und resilient genug, dass ich das einfach normal und gut machen kann, sondern ich mache dann vielleicht einen Fehler oder mache irgendwas, mit dem ich nicht so zufrieden bin.
Fehler wie zum Beispiel?
Ja, Fehler zum Beispiel, ich verstolper eine Pointe zum Beispiel. Ja? Oder mir geht die Schlusspointe, versemmel ich, die den Abend eigentlich rund machen soll. Versemmel ich, ärgert mich, ja. Und das passiert ja auch nur, weil ich diese Muffigkeit da mit mir rumtrage. Wenn ich klar im Kopf wäre, wird das ja vielleicht nicht passieren oder ich würde mir nicht so Vorwürfe machen. So, und dann ist es so, dass ich nach Hause fahre und denke mir, mach dann das Meet and Greet mit den Zuschauern, gehe immer noch raus nach jedem Auftritt, mach dann Meet and Greet und dann habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, wo ich mir denke, so, Mensch, ich habe so eine schlechte Show gespielt heute. Aber die Leute sind dann so nett und sagen, es hat ihnen gefallen und ich denke mir so, ah nein, das war doch so grausam. Also
die lügen ja natürlich auch.
Richtig,
die tun ja auch nur
ich übertreibe maßlos, Christian, maßlos. Ich bin wirklich in meinem Marvel Cinematic Universe. Ich bin in einem Paralleluniversum, bin ich gefangen. Und heute ist es so, dass ich für mich merke, ah, du bist in deinem Karussell. Du machst hier wieder einen Blödsinn. Aber vor der Therapie, als ich auch wirklich noch massiv drunter gelitten habe, ging das halt dann noch eine Stufe weiter in Selbstablehnung, Selbstverurteilung und auch Selbsthass. Ja. Und halt auch massive ja, Verurteilung. Und das war eine Ausbuchtung meiner Depression, ja.
Ist es nicht geil, dass wenn wir uns über jemand anderen aufregen, weil er scheiße im Verkehr fährt? Nein, das ist eigentlich nie das Problem dieser anderen Person ist.
Ja.
Es ist immer unser eigenes Problem.
Ja.
Wir selber würden uns nicht aufregen, wenn es uns gut ginge.
Es geht nicht darum, dass der andere vielleicht was macht, was nicht okay ist. Das kann ja sein. Es geht ums Aufregen. Es geht wirklich um die Emotion, wo man sagt, das macht man selber. Würde ich mitgehen, ja.
Aber ist krass, oder?
Ja, unglaublich.
Ich weiß, mir hat jemand so die Vorfahrt mal abgeschnitten. Mhm. Also eine Frau, ich fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße. Sie stand rechts am Straßenrand und machte einen U-Turn. Und ist quasi fast in mich reingefahren. Und ich konnte mir nur parallel zu ihr, weil sie einschwenkt ist. Und es ist alles gut gegangen.
Ja.
Und ich bin dann einfach weitergefahren. Und ich habe mich nicht geärgert. Und ich wusste an dem Tag, mir geht es gut.
Ja.
Ich bin entspannt.
Ja. Ja?
Nee, und ich habe da mal so diesen krassen Gegensatz gemerkt. Ja, natürlich schimpfen wir alle gerne auf andere.
Ja.
Boah, ey, wie die wieder fährt. Und ich finde es eine so geile Erkenntnis. Es ist immer unser eigenes Problem.
Ja, am Ende des Tages ja.
Eine Psychologin hat sogar mal gesagt, wenn du einen Kollegen richtig scheiße findest, ist es dein Problem.
Ja, total.
Aber dabei ist der Kollege doch auch wirklich manchmal scheiße. Ja. Aber interessanterweise, es ist mein Problem.
Ja, ich sag mal so, jeder, der Kollege ist manchmal scheiße, aber jeder ist manchmal scheiße.
Ja.
Also jeder hat manchmal einfach so, ich habe Sachen an mir, die sind scheiße aus der Perspektive meiner Frau.
Ja.
Ich weiß es nicht, weil ich nicht mit ihr rede, aber...
Aber gut, aber der ist jeden Tag scheiße, ich nur manchmal.
Ja gut,
weißt
klar,
du?
Genau. Also. Zur Ehrrettung, ja.
Du hast einen zitiert in deinem Buch, ich kannte den vorher noch gar nicht, aber Chris Krohn.
Ja.
Seite 48. Hast du dein Buch dabei?
Wunderbar, ja. Ich weiß, was du meinst.
Aber hast du es dabei?
Ich habe es nicht dabei, aber okay. Ich sehe, du hast ein Exemplar.
Lies es uns doch einfach vor.
Ja, sehr
vor,
gerne.
Denn als ich das gelesen habe, ich fand es einfach nur absurd.
Ja.
Aber damit wir wissen, über welche Auswüchse von Self-Help-Ratgebern wir sprechen,
ja,
hören wir uns einfach mal an, was Chris Krohn. Der ist Amerikaner, ne?
Der ist Amerikaner, Business Coach, ja. Und Auf TikTok sehr erfolgreich. So, Achtung. Also, ich habe es übersetzt. Von 4 Uhr bis 4.20 Uhr höre ich ein Hörbuch in doppelter Geschwindigkeit. So geht's los. Danach gehe ich mit meiner Frau für 40 Minuten aufs Laufband und wir machen eine aktive Meditation. Diese Form der Meditation beinhaltet einen aktiven Traum, den wir visualisieren, um so viel Dopamin zu produzieren, dass unser Verstand überversorgt wird. Mit Dankbarkeit, Serotonin im Gehirn und glückliche Gedanken. Wir erhalten jede Menge Oxytocin von unserem höheren Selbst, unserem besten Ich, von Gott, von uns gegenseitig. Und dann produzieren wir noch GABA-Aminosäure, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich weiß es nicht, die für all den Frieden im Körper zuständig ist. Wir pushen uns hardcore an diesen 4 Chemikalien für 20 Minuten und dann wechseln wir in unseren Gedankenpalast, wo wir gemeinsam unser bestes Selbst erschaffen. Unsere besten Beziehungen und unsere beste finanzielle Zukunft, Philanthropie und all die anderen guten Dinge, die wir so manifestieren. Das machen wir für so 40 Minuten. Dann ist es 5 Uhr morgens und wir gehen Gewichte stemmen bis um 7 Uhr. Die Zeit zwischen 7 und 8 ist dann meine Zeit für meine Frau. Das ist unsere eigene Zeit, wo wir unsere eigenen Rituale haben, wo wir wirklich connecten und zusammen Magie kreieren. Die Stunde zwischen 8 und 9 gehört unseren Kindern. Nachdem wir geduscht haben und bereit sind, gibt es Frühstück und Lebenslektion. Um 9 Uhr ist der Tag quasi noch nicht richtig losgegangen, aber alles, was mir wichtig ist, ist bereits erledigt.
Und das ist ernst.
Das meint er ernst.
Also,
ja.
Wir reden jetzt nicht von Comedy. Nein. Ist keine Parodie. Es ist wirklich ernst.
Das ist ernst, ja.
Gibt es irgendetwas, was an dieser Aussage, an dieser Passage wahr ist oder stimmt oder Sinn macht?
Naja, ich denke mal so, wenn man die einzelnen Sachen für sich isoliert und das mal entspannt an einem Vormittag macht, kann das ja sicherlich nützlich sein. Also, ich meine, wer kennt es nicht, dass er sich mal so eine GABA-Aminosäure hinten reinkippt? Ja. So einfach mal, dass es funktioniert oder. Aber es ist halt diese Einstellung von absoluter Kontrolle. Ich wache morgens auf, ich habe mich im Griff, ich kriege alles geregelt, ich mache auch alles und ich sehe mich wie eine Maschine, die einfach Sachen macht, um einen möglichst hohen Gefühlszustand zu haben, damit ich dann wieder irgendwie was anderes machen kann.
Ja.
So, also das ist schon eine, sage ich mal, da... Das ist eine Selbstunterwerfung, die ich da eigentlich lese. So.
Also wir beide lästern drüber,
ja.
Aber wir haben es noch nie ausprobiert, was der da gemacht hat.
Ja, in der Reihenfolge habe ich es noch nicht ausprobiert. Nee.
Was, zwischen 4 und 7? Nee. Was hast du heute Morgen zwischen 4 und 7 gemacht?
Ich habe heute um 4 und 7, meine Tochter konnte nicht schlafen und ist dann rübergekommen und hatte halt ein paar Fragen, weil wir haben uns einen Disney-Film angeguckt und da hat sie ein paar Sachen nicht so, das fand sie komisch und dann haben wir uns halt darüber unterhalten. So. Da könnte ich jetzt kein Selbsthilfebuch drüber schreiben. Ich finde das aber wichtig.
Ja.
Ich finde das wichtig, dass wenn die kleine Tochter Fragen hat und den Papa sucht, dass man dann da ist. Ich finde das wichtig. Aber da könnte ich jetzt natürlich kein geiles Selbsthilfebuch drüber schreiben.
Ja, wenn du ein bisschen Bock auf Erziehung hättest, würdest du natürlich sagen, machen wir alles nach 8.
Ja.
Also.
Ja, gut.
Welcher Disney-Film war es?
Es war Ariel.
Oh, krass.
Ja, ja, der Ariel, die Originalverfilmung. Also nicht der
Zeichentrick?
Der Zeichentrick tatsächlich. Und da war ihr eine Stelle, Ursula kam mir ein bisschen unheimlich vor, ja. Weil die hat ja die Seelen von manchen von Atlantica-Bewohner geklaut. Dann sind da so kleine Schabenwesen oder so. Und das fand sie komisch, warum die Ursula das macht. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen, was die Intention ist. So.
Und was ist die Intention?
Naja, Ursula will halt auch Macht. So, ne? Die wollte halt so ein bisschen sagen, was los ist und wollte sich da ergötzen. So, ne?
Und die ist frustriert.
Und ja, frustriert.
Oder ist sie nicht frustriert, auch weil ihr Böses widerfahren ist im Leben?
Ja, das meinte ich eben. Ja? Weil im Film wird immer so gut böse gemacht. Und die Ursula ist halt böse. Aber wenn man dann hinguckt, Ursula hat ja auch ein Herz. So, ne? Und darüber haben wir halt so ein bisschen gesprochen, dass auch die Bösen in Disney-Filmen, die ja bewusst überzeichnet sind, damit es immer klar ist, wer der Gute und der Böse ist, dass die auch mit Sachen zu kämpfen haben. So. Und dass man das, was sie tut, verurteilt aber und sich dagegen wehrt, aber die Krake ganz lässt. Ja.
Aus diesen ganzen Self-Help-Büchern, ja. Du hast ja auch in deinem Leben 10, 15 locker mal gelesen. Oder?
Ja, ich bin bei 99
ungefähr.
Du bist ungefähr,
wirklich bei 99?
Ja, 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 ja.
Okay. Aber da steht schon auch irgendwo was Gutes drin. Ne,
ja.
Also, was hast du zum Beispiel Positives mitgenommen aus einem Ratgeber?
Also das Beste, was mir geholfen hat, war eine Übung für meine Halswirbelsäule aus dem Buch Brustwirbel-Halswirbelsäule-Übung. Wirklich?
Oh, ich muss mich gerade hinsetzen. Wieder.
Genau.
Sobald jemand das irgendwie erwähnt.
Und das Ding bei Self-Help ist halt einfach, da gibt es ja schon Sachen, die durchaus eine Berechtigung haben und durchaus einen Effekt haben. Aber das sind halt so Sachen, die man durch zweimal Nachdenken ja auch irgendwie hinkriegt. So, das sind ja jetzt auch keine großen Geheimnisse oder irgendwie sowas, wie zum Beispiel, dass es hilft, wenn man in so eine Stresssituation geht, dass man vielleicht ein bisschen Zuversicht mit reinnimmt. Ja, also das, da würde man jetzt sagen, Mindset, ja, man braucht die richtige Einstellung und so weiter. Und es ist halt einfach eine Industrie geworden, so, die das Gefühl der Menschen ausnutzt, dass die Menschen irgendwie kaputt seien, dass sie irgendwo nicht richtig sind, dass sie irgendwo nicht in Ordnung sind. Und dieses Mangelgefühl wird ausgenutzt. Und damit will ich überhaupt nicht absprechen, dass es da auch Erfolgserlebnisse gibt und dass es da auch vielleicht Coaches gibt, die das sehr ehrlich meinen und aufrichtig meinen. Aber der industrielle Aspekt davon, ja, den wollte ich im Buch ein bisschen auseinandernehmen und auch zerlegen.
Du hast auch wirklich einen Satz geschrieben, den fand ich auch sehr einleuchtend. Fast alle diese Self-Help-Bücher gehen von der These aus, du bist ein Loser.
Ja, exakt.
Fast alle.
Fast alle.
Aber wir wollen es nicht allen unterstellen. Genau. Aber ganz viele suggerieren dir, du bist ein Loser.
Ja, und das Ding ist, es funktioniert, weil du dich wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, irgendwo für einen Loser auch hältst selber. Oder für, wie gesagt, kaputt oder so, für minderwertig. Und das habe ich halt auch so für mich begriffen, als ich halt auch Therapie und so gemacht habe und halt auch für mich gesehen habe, so okay, ich muss mich für meine Depression ja auch nicht verurteilen. Das ist ja oft mal das Ding. Man leidet dran, das ist kein Ding, aber dieses sich selbst verurteilen ist ja nochmal was anderes. Und da habe ich halt so für mich erkannt, diese ganzen Bücher habe ich gelesen, um mich zu reparieren. Und das ist eine Sache, die wollte ich in dem Buch halt auch aufschreiben. Nicht, hey, es ist alles okay, du bist gut, so wie du bist, sondern einfach diesen kapitalistischen Aspekt daraus arbeiten.
Du warst aber auch dein Leben lang, bevor du Therapie gemacht hast, immer sehr schnell ein Versager. Also
ja.
Das ist quasi drin, in der DNA.
Das hast du hart oder? Gesagt, ja.
Nein, du hast es so aufgeschrieben.
Ja.
Ich fand es wirklich so interessant, mit wie viel Talent wir uns sehr schnell zum Versager machen.
Ja.
Also was waren so die Dinge, in denen du versagt hast? Abgesehen jetzt von einer Depression, also wenn es ganz schlecht ist, denkst du auch noch, ich bin ein Versager.
Ja,
ist ja der Klassiker.
Die Depression, die hat nichts mit Versagertum oder sowas zu tun. Das ist einfach eine Krankheit, die du kriegen kannst oder halt nicht. So gibt da gewisse Umstände, die das natürlich verstärken. So. Aber sagen wir es mal so, wenn du eine, sage ich mal, undiagnostizierte Depression hast und du das nicht merkst, ja, dann hast du einfach nicht wirklich einen Kontakt zum Leben. Es ist so, als ob zwischen dir und dem Leben, wir sitzen hier gerade in einem Tonstudio und da ist eine schalldichte Glaswand, da hinten sitzt der liebe Techniker, der aufpasst, hallo. Und Depression ist so, als würdest du die ganze Zeit in jeder Situation, nicht nur im Tonstudio, vor so einer Glaswand sitzen, die schalldicht ist und das Leben erreicht dich nur so gedämpft. Und im schlimmsten Fall ist die Scheibe auch ein bisschen milchig, ja, du siehst nicht die Farben richtig so. Du hast immer so eine Distanz dazu einfach. Und deswegen, weil wir in einer individualistischen Leistungsgesellschaft leben, sagt man immer, du bist das Problem. Ja? Du musst es anders machen, du musst es regeln. Und dann denkt man sich, ja, wenn die anderen auf die Party gehen oder beim Spazierengehen sagen, ihnen geht's so gut, dann muss ja mit mir irgendwas verkehrt sein, wenn ich diese Dinge mache und mir geht's überhaupt nicht so gut. Ja? Mhm. Das heißt, man personalisiert die Krankheit und baut dann da einfach nur, um eine Erklärung für sich zu haben, ja, ich bin ja wahrscheinlich einfach scheiße oder ich bin halt ein Versager oder so. Und durch eine Therapie und durch Wissen, ganz wichtig, Wissen und Erkennen und Bewusstsein, habe ich halt über Jahre immer mehr die Krankheit von meinem Selbstwert ein Stück weit entkoppeln können. Ne, immer vorsichtig, ich habe Phasen, wo es auch noch nicht so gut ist, aber mir geht es wesentlich besser. Und das ist mir halt auch einfach wichtig, dass Menschen, die mit sowas zu tun haben, schon genug auf der Platte haben und sich nicht auch noch selber einen reinwürgen müssen.
In der Anfangszeit, als du Comedian wurdest, so langsam, warst du auch schon krank, ohne es zu wissen.
Ohne es zu wissen.
Das kam ja nicht später.
Ja.
Deswegen erstaunlich, man braucht ja doch dieses unglaubliche auch Selbstbewusstsein, auch ein gewisses Selbstwertgefühl, um sich da auf die Bühne zu stellen.
Ja.
Und trotzdem hast du Menschen gehabt, die dir das ausgeredet haben, dass du ein talentierter Comedian bist.
Ja.
Wie hast du anfangs darauf reagiert?
Also mich hat das schon immer, also erstmal, weil ich halt auch perfektionistisch ein Stück weit drauf bin und mich auch für Kleinigkeiten stark verurteile. Deswegen habe ich schon Phasen, wo Kritik mich schon sehr hart trifft manchmal. Also wenn ich das nicht für mich, ich nehme das dann auch sehr persönlich und nehme das dann auch nicht gut auf, bin ich schon wesentlich besser damit geworden. Aber dich bereitet auch keiner so wirklich drauf vor. Jetzt mal unabhängig von meiner individuellen Situation, auf das Leben als Comedian, Person der Öffentlichkeit, sich aussetzenden Urteilen, da bereitet dich keiner wirklich drauf vor. Ich kenne wenig Menschen, die mit 18, 19, 20 in die Öffentlichkeit gehen können und das einfach schon abgegrenzt sind von dem und ihren Selbstwert daran nicht knüpfen. So. Deswegen, da sind einfach ein paar Sachen so zusammengelaufen, die dafür gesorgt haben, dass ich einfach einen sehr angegriffenen Selbstwert unter anderem auch hatte. Ja.
Ich glaube, einmal ging es um eine Fernsehsendung, da hattest du schon 200 Auftritte hinter dir.
Ja.
Und welche Sendung war das? Worum ging es da?
Was meinst du nochmal genau?
Na, ich glaube, du schreibst an einer Stelle von irgendeinem Fernsehproduzenten.
Ja. Das ist ein Kapitel, wo ich ein bisschen über die eigene Intuition schreibe. Ja? Du bist dein eigener Obi-Wan, heißt das Kapitel. Und ich schreibe darin, Mensch, man hätte doch gern einfach einen anderen, der einem jetzt sagt, was man zu tun hat. Ja? Und ich hatte so eine Situation, als ich vor dir angesprochenen Fernsehproduzenten saß. Ja. Und dieser Fernsehproduzent, der war wirklich eine dicke Nummer. Der war echt wichtig. Das war wirklich auch zu der Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war und Social Media noch nicht so war. Das war wirklich einer, das war Cäsar. Der hat wirklich sagen können, Daumen hoch, Daumen runter. Und das hat wirklich, hat Auswirkungen gehabt.
Okay.
Und dann saß ich da bei dem und der hat mir halt einfach gesagt, Max, das wird mit dir nichts. Du hast nicht das Potenzial, ja, du bist als Typ, bist du nicht spannend genug. Also auch wirklich persönlich, das passiert ja in diesem Geschäft, ja, dass da nicht getrennt wird von, das ist seine Arbeit, sondern nee, das ist halt der Mensch und um den geht's jetzt so. Und
wir reden von Köln, ne?
Ja.
Du bist in Köln.
Köln.
Auch Fernsehen.
Ja, ja.
Oder, ne, aber auch Köln, Fernsehen.
Ja.
Köln. Privatfernsehen.
Richtig.
Also,
und da wird ja, also das, die sind alle ein bisschen netter geworden, weil halt auch nicht mehr so viel Geld in der ganzen Sache drin steckt. Aber damals, da ist man schon mit dem diamantenbesetzten S-Klasse auf dem Parkplatz gerollt. Und nicht ich, aber manche Vertreter da. Und der hatte halt, für ihn war das halt einfach Business, ja, für ihn war das halt einfach Business, aber ich war da natürlich völlig aus der Bahn geworfen. Also ja,
warst du denn gut damals, nach heutigen Maßstäben?
Naja, also
warst du gut genug?
Ich war gut genug, dass er mich eingeladen hat.
Mhm.
Und ich war gut genug, dass ich ein Meeting hatte und ich war gut genug, dass ich auch in Sendungen, die der produziert hat, stattgefunden habe und ich war auch gut genug, dass ich Zuschauer unterhalten konnte. So. Und das habe ich halt damals überhaupt nicht null gesehen. Also da hatte ich auch den Blick nicht für. So, ne? Also das kam für mich überhaupt gar nicht in Frage. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte in diesem Kapitel, dass auch wenn du diese, sage ich mal, Abgrenzung noch nicht so drauf hast, hast du trotzdem eine Intuition, die dir in solchen Situationen hilft. Und da beschreibe ich halt dann einfach, dass ich am Rhein sitze, wie es halt wirklich war. Ich saß dann am Rhein und hatte halt keine Ahnung, was ich mache. Ich dachte so, ja gut, dann lasse ich es halt jetzt so. Ne? Also ich war wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich lasse es halt jetzt.
Und dann, obwohl du schon Fernsehauftritte gehabt hattest, du hattest schon abends Bühnenprogramme gefüllt. Also
nee, Solo war noch nicht ganz.
Ah, Solo war
der Sprung zum Solo war noch nicht ganz da. Ich habe schon ein paar Testabende gehabt, aber ich war auch so wackelig so ein bisschen innerlich. Ne?
Ja.
Und dann hatte ich einmal diesen Einfall von, stimmt, heute ist ja englische Comedy Night noch, ne?
Ja.
Da findet ja eine Comedy Show in Köln statt. Fällt mir aus dem Nix ein, ja? Und heute würde ich sagen, das war meine Intuition.
Ja.
Das war meine Intuition.
Die gesagt, und dann noch auf Englisch.
Ja.
Also bist du so mit Englisch aufgewachsen, dass du im englischen Film warst?
Ich fand die amerikanische Comedy einfach immer interessant.
Ja.
So, und habe mir das halt immer angeguckt. Und deswegen habe ich das Glück, dass ich da immer nah mit der Sprache aufgewachsen bin. Mhm. Ja.
Ja.
Und das würde ich sagen, das ist dann so die Intuition, die aus dem Nix dir Bescheid gibt. Ja, okay, ist gerade alles schlimm, aber wie wär's damit?
Der hast du nachgegeben an dem Abend. Du bist zum Open Mic gegangen.
Genau.
Und hast dich auf Englisch für ein internationales Publikum oder was auch immer, hast dich auf die Bühne gestellt.
Ja,
wie war der Auftritt?
Der Auftritt war wirklich gut. Also dafür, dass, wie gesagt, kein vorbereitetes Material, sondern wirklich deutsch übersetzt.
Aber wie viel Mut muss man haben, um sich dahin zu stellen?
Ja.
Also wundert dich das im Nachhinein auch oder ist das einfach logisch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ich bin manchmal überrascht, wie ich da umgegangen bin mit den Sachen und wie ich da das einfach so gemacht habe. Also ich weiß selber auch nicht, wie ich das gemacht habe.
Ey, weil du bist der bayerische Junge vom Land, der im Keller aufgewachsen ist.
Ja.
Als Spiele-Nerd. Oder ja. Also kaum Tageslicht gesehen
hat. Ich würde es heute so beantworten, Christian. Ich liebe es einfach. Das wusste ich damals aber nicht. Ja, aber jetzt weiß ich es. Ich liebe das einfach und meine Liebe zu dem ist größer als die Angst davor. Und deswegen mache ich das.
Und du hast doch jemanden gehabt, der dich unter seine Fittiche genommen hat?
Ja.
Johnny Hollywood? Wie heißt
Johnny der? Hollywood.
Ich kannte Johnny Hollywood bisher nämlich noch nicht.
Ja, Johnny Hollywood ist auch nicht wirklich so ein großer bekannter Name, aber für die Kölner Comedy-Szene war das schon ein wichtiger Name. Der hat halt die englische Szene da gepusht in Bonn und in Köln und hat halt da wirklich, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber hat da halt schon viel auch gemacht. Und auch da habe ich halt andere Comedians kennengelernt. Andy Walwur, auch ein Name, den man jetzt hier nicht kennt. Ja. Aber auch ein sehr erfahrener Stand-Up-Comedian, der mir halt viel geholfen hat einfach. Und deswegen, ich hatte immer Mentoren und Leute, die mir dann auch trotzdem immer geholfen haben.
Du schätzt ja besonders diese Momente in deinem Leben. Du nennst sie die Momente der Klarheit.
Ja.
Das sind Begegnungen, kleine Momente, in denen du etwas verstanden hast.
Ja.
Ich meine mich zu erinnern, ein solcher Moment war auch in San Francisco beim Comedy Festival. Dieser Moment fiel mir jetzt gerade nur ein, als du gesagt hast, du bist perfektionistisch veranlagt.
Ja.
Mit Perfektionismus bremst du dich irgendwann selbst aus.
Ja.
Was war die genaue Erkenntnis, die du in San Francisco bekommen hast?
Ja, also ich dachte halt einfach, dass mein Perfektionismus dafür gesorgt hat, dass die Auftritte gut werden.
Ja.
Das war so eine Verbindung, oh, weil ich jedes Wort ins letzte Detail plane, funktioniert das. Aber es ist genau andersrum. Mein Perfektionismus bremst das, was ich eigentlich schon natürlich mache. Und das habe ich halt da in San Francisco bei Comedians gesehen, die halt sehr viel Freestyle auch gemacht haben. Also die wirklich so aus dem Bauch heraus gucken, was ist jetzt gerade für sie richtig und was stimmt. Und
aber Naturtalente, die sind nicht vielleicht so Durchschnitt, wie du vielleicht guter Durchschnitt bist. Mhm. Das sind vielleicht so Robbie Williams-like Genies.
Ja, ja gut. Also das ist
die
ja
vielleicht eine, aber auch durch irgendwelche Drogen manchmal gepusht werden.
Ja.
Kann ja auch sein. Also ist ja auch üblich in der Szene. Ne?
Ja, gut. Es gibt einen unerklärlichen Aspekt auf der Bühne, den man so nicht greifen kann, warum jetzt so jemand wie Robin Williams, mit dem ich ja auch mal auftreten durfte. Also ich habe ihn ja auch mal live gesehen im Throckmorton Theater oder auch im Golden Gate Park. Jetzt Robin Williams Meadows, umbenannt nach seinem Tod. Der hatte eine Standleitung zu Gott, würde ich behaupten. Ja, weil in dem Moment, das kommt einfach so aus dem raus. Und das war so für mich auch so ein Moment, weil ich halt auch mit vielen Comedians aus dieser Szene immer zu tun hatte, die immer gesagt haben, trust the moment, be in the moment. Ja? Und das hat mir da so geholfen, den Perfektionismus, den ich eigentlich als eine Stärke verstanden habe, eigentlich als ein Hindernis jetzt gesehen habe.
Es fehlt der Satz, ich weiß gar nicht, welchen Comedian hast du gesehen? RJ oder so hieß der?
Arch Barker, ja.
Arch Barker hieß er.
Arch Barker, ja.
Von dem kam ein Satz irgendwann und er sagte, denn du fandest seinen Auftritt gar nicht so toll, ne?
Ja, nee, fand ich nicht so mega. Nee,
er wurde zum besten Auftritt des Festivals gewählt
und
du fandest ihn gar nicht so gut.
Ja, ich konnte es nicht nachvollziehen.
Okay.
Ich konnte es nicht so nachvollziehen.
Warum nicht? Wo war die Diskrepanz?
Ja, weil es war ein Open Mic und ich habe einfach gedacht so, dass er hatte nicht so viele Lacher, ganz ehrlich. Er hatte einfach nicht so die Lacher. Ich glaube, es war ein 10-Minuten Set und da waren halt wirklich so 3-4 starke Lacher dabei.
Über was spricht er? So Dating oder was?
Es ging um die Unterschiede Amerika-Australien, dass wenn du in Australien in die Dusche gehst, du halt auch mal eine Riesenspinne hast oder sowas. Ne? So in dem Sinn, so um die Sachen ging es. War halt neues Material, hat er ausprobiert, aber er kam halt mit einer Riesenankündigung rein und andere, und dann fand ich das, dann dachte ich so, ich würde jetzt sagen, ich bin gebombt. Ja, also gebombt heißt, Auftritt hat nicht funktioniert, hätte ich gesagt. Und dann habe ich aber bei ihm gesehen, Backstage, als ich dann mit ihm quatschen durfte, der war völlig fein damit. Der hat das nicht schön geredet, der hat das aber auch nicht schlecht gemacht, sondern der hat das einfach so genommen und gesagt, du pass auf, das ist alles im Prozess, ich arbeite da dran, ich bleibe da dabei. Und ich hatte den dann so, ja gut, das ist halt einer, na gut, ne? Als ich dann erfahren habe, dass seine Show zur besten Show des Festivals, habe ich wirklich so für mich verstanden, boah, ich habe ja nur Scheiße im Kopf. Ich laber ja nur Quatsch. Meine ganzen Standards, die ich für mich setze, die halten mich nur auf. Ich könnte schon längst viel mehr neue Sachen ausprobieren. Ich könnte schon viel weiter sein, wenn ich mal von meinem hohen Ross runterkomme und hier meinen Anspruch mal ein bisschen überdenke und So, das hat mir die Begegnung mit ihm so wirklich auch, wirklich, das Leben macht das. Ich glaube, das Leben nimmt manchmal eine Lektion und hält es dir so vor die Nase hin, bis du es kapierst.
Du hast ja auch mit ihm gesprochen dann sogar danach, oder?
Ja, ja.
Okay, welcher Satz hat dich geprägt?
Es war wirklich der Satz, it only has to be good enough. Ja?
Ja.
Es muss gut genug sein. Und ich wollte halt immer besser sein. Es reicht nicht, wenn es gut genug ist, weil dann fällst du nicht auf oder so, das dachte ich immer. Aber dieses zu sagen, es muss jetzt nicht die Spitzenleistung sein, es muss nur gut genug für den Moment sein. Ja? Und da musste ich auch für mich so arbeiten, so okay, was heißt das jetzt, was musste ich aufgeben? Ich habe einfach auch gesehen, ich hatte einfach sehr viel Ego gehabt. Ne? Also weil ich wollte nicht unperfekt sein, ich wollte keinen Fehler machen, ich wollte immer ein bisschen besser dastehen als die anderen. Und da habe ich einfach gesehen, das ist einfach ein ganz großer Teil meines Egos, der mir da im Weg stand. Und dieses gut genug ist für mich so der Schlüssel zu sagen, du bist auch nur einer, du bist auch nur ein Mensch, der halt von Moment zu Moment gerade das Beste aus jedem Moment machen will.
Ja.
Und komm mal runter.
Es ist wirklich interessant. Ich muss mal kurz gucken, ob ich zufällig mein Telefon gerade...
Ja.
Denn dieser Satz... Ach, so ärgerlich. Ich finde es jetzt nicht. Aber ich hatte es doch eben noch. Denn dieser Satz...
Wo?
Ich komme mal wieder ran.
Damit ich gucke gerade.
Denn dieser Satz... Nein, der begegnet mir jetzt innerhalb einer Woche zum zweiten Mal.
Wirklich?
Ja, und das ist eigentlich so ein guter Satz.
Ja. Yeah.
Weißt du, für den Moment ist es gut genug.
Ja.
Und dieser Satz wurde, ich glaube, ich habe mir nicht genug aufgeschrieben, aber dieser Satz wurde gesagt hier in Köln.
Ja.
Und zwar am Freitagabend.
Ja.
Live im deutschen Fernsehen.
Aha.
Bei Let's Dance.
Ja. Wirklich?
Ich glaube, es war Mozzi Mabuse, die gesagt hat, irgendwann muss man denken, für diesen Moment ist es perfekt.
Ach was.
Da ist das Wort perfekt noch drin. Irgendwann muss man dahin kommen, dass man es schafft zu denken, für diesen Moment war es perfekt.
Ja.
Es muss nicht perfekt sein, wie du es immer vorstellst, für diesen Moment. Und ich glaube, es war Mozzi Mabuse, die Tanzlehrerin, Choreografin, Tänzerin.
Ja, die großartige Mozzi Mabuse,
muss man ja sagen. Hast du sie getroffen schon?
Ich habe sie mal kennengelernt. War einer der herzlichsten Menschen. Also super. Ja.
Erzähl mir bitte kurz noch zwei Sätze. Ich wusste es nicht von deiner Begegnung mit Robin Williams.
Also, ja.
Wie hast du den erlebt?
Also wir hatten ja das englische Open Mic kurz angesprochen.
Ja.
Und deswegen hatte ich immer so einen Draht zur englischen Szene hier, weil ich habe auf Deutsch am Anfang nicht so viele Auftritte bekommen. Die haben mich immer abgelehnt. Die haben gesagt, so, ist nicht lustig und so. Und, das musste ich auf der das ist halt auch lustig. Ich musste auf eine andere Sprache ausweichen, damit ich arbeiten kann, ja. Und dann habe ich halt diese Nähe zur englischen Szene aufgebaut und war dann da halt auch mit dabei. Und einer dieser Comedians, Andy Walvoor, war schon lange Stand-up-Comedian, durch die USA getourt. Und der war mit meinen ganzen Idolen, war der auf Tour. Ja.
Und hing aber in Köln ab.
In Köln ab, weil er Korrespondent für die Deutsche Welle war tatsächlich. Ja. Und
geile Bio, oder?
Ja, geil. Ist in Tokio geboren, ist da aufgewachsen, und ist dann rüber in die Staaten, San Francisco, und ist dann nach Deutschland, weil er da Journalist wurde, so für Auslandskorrespondenz. Und Stand-up-Comedian. Ein sensationeller, wenn ich das sagen darf. Und der war halt mit San Francisco verbandelt und war da halt der Organisator vom Comedy Day. Der San Francisco Comedy Day. Jährliches Benefits, wo einfach 50 Comedians Open Air auftreten. Und dann hat er halt einfach irgendwann 2011 hat er gesagt, du pass auf, ich habe jetzt für dich da einen Spot klar gemacht, wir fliegen dahin. Ja, geil, alles klar. Fliegen wir hin. Ja, war mal San Francisco. Und er war halt auch Vielflieger und er hatte eine Freundin, die war mal Flugbegleiterin bei United. Das heißt, es gab so Buddypasses noch, die verteilt werden konnten. Das heißt, ich habe auch den Flug recht günstig bekommen. Dann saß ich halt irgendwo hinten, Reihe 74B, oben im Handschuhfach war ich dann. Und dann bin ich darüber geflogen. Und der Headliner war halt immer ein gewisser Robin Williams. So. Und ich stand da am Burgerbuffet und auf einmal stand Robin Williams neben mir. Er hatte eine Sonnenbrille auf und hatte Vollbart, Und deswegen habe ich auch gar nicht so irgendwie so begriffen oder so, ne? Und dann auch nicht registriert. Und dann meinte so mein Kumpel zu mir, weißt du gerade, wer neben dir stand? Und ich so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Guck ich hin, war es Robin Williams. Und ich bin ja auch Aladdin-Fan, Und der Genie wurde ja von Robin Williams vertont. Und ich war ja Mrs. Doubtfire, Flubber und so, hab das ja alles gehabt. Und ich war ja selber Stand-Up-Comedian. Das ist ja in Deutschland gar nicht so bekannt. Er war ja auch ein sensationeller Stand-Up-Comedian, so. Und dann hat er gesagt, soll ich mal fragen, ob du ein Foto mit ihm machen kannst? Ja? Und ich war so nervös, ich habe auf Deutsch Nein gesagt. Ja? Ich stand in San Francisco und habe laut Nein gesagt, weil ich das nicht wollte. Aber auch da Intuition, wenn er das schon anbietet, geh doch mal hin. Er wird das schon wissen, wie er das dann verkauft.
Ja. Und er kannte ihn ja auch letztendlich.
Ja, er kannte ihn ja auch. Also. Und so. Und dann haben wir dann auch so ein bisschen ganz kurz geredet, ne, weil dann hat er mir von seinem Maischberger-Auftritt erzählt, Robin Williams.
Ach, war er mal bei Maischberger?
Also, das zimmer ich jetzt zusammen. Er hat mir mal erzählt, er war in einem Interview mit einer Frau in einer Fernsehsendung und ich meine, es war Sandra Maischberger. Das ist eine Theorie von mir. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sagen wir mal, in der Talkshow, und die hat ihn gefragt, so, Herr Williams, warum sind die Deutschen eigentlich nicht witzig? Und er hat geantwortet mit, ja, weil ihr die witzigen Leute alle umgebracht habt. So, das ist halt einfach mal der Humor von Robin Williams gewesen, ja.
Ist auch typisch jiddischer Humor, muss man sagen. Also das wäre auch wirklich klassischer jiddischer Humor.
Total.
Ne? Also, ach Gott, ja. Oh Gott, wie hat sie darauf reagiert? Weiß man das?
Ich weiß das leider nicht. Schade. Ich suche diesen Clip, aber ich finde ihn halt nicht. Nein, ich finde ihn nicht. Der muss es irgendwo geben. Und das fand ich halt so. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, in dem Moment konnte ich das alles nicht verarbeiten. Ich war da so nervös und alles überhaupt nicht. Aber so im Nachhinein ist mir in Erinnerung geblieben, wie nett und herzlich der einfach war. Da war überhaupt nicht dieses Ding von, ich bin jetzt hier der Superstar, sondern der hat gehört, das ist ein Comedian, ah, alles klar, der gehört dazu.
Ja.
Ja. Und das fand ich cool, dass er da so, also entweder er hat es wahnsinnig gut verkauft, aber der hatte einfach eine sehr coole, warme Art, wie er mit Leuten umgeht.
Und er hatte irgendetwas Geniales, was keiner fassen kann. Aber ich sag mal, wenn er mitbekommen hätte, dass du ein lautes deutsches Nein gesagt hast, darauf hätte der einen ganzen Abend aufbauen können, aus dem Stand.
Ja, ja, locker.
Aber denkt man nicht manchmal, ich müsste eigentlich meinen Job an den Nagel hängen, weil da ist so viel Genie vor mir. Mhm. Manche machen das dermaßen gut.
Ja.
Was will ich eigentlich?
Ja, ich habe ihn ja im Throckmorton Theater danach auch gesehen. Das ist so in Mill Valley, südlich von San Francisco. Und nach dem Comedy Day, der um 18 Uhr endet, gibt es um 20 Uhr das Throckmorton All-Stars, so heißt die Show. Und da treten halt die ganzen Headliner auf. Also das sind wirklich nur krasse, also wirklich, das ist ungefähr so, als wenn nur an einem Abend Atze Schröder, Thorsten Sträter, Mittermeier, Carolin Kebekus, also du hast wirklich nur die Bretter, hast du so. Und Robin Williams, also kommt nochmal, so als wenn jetzt hier einfach nochmal Harpe Kerkeling zum Schluss nochmal auftreten würde, weißt du? Also unfassbar. Und ich habe dann so gesagt, so, boah, das ist, wenn es Leute gibt, die so gut sind, was macht's da noch für den Sinn? Aber da habe ich halt auch so für mich gesehen, jeder macht's dann halt auch so auf seine Weise. Und nicht jeder kriegt alle. Mhm. Nicht jeder begeistert jeden. Es gibt viele Leute, die Robin Williams nicht so gefeiert haben. So, ne? Er hat nichts mit ihm zu tun, das ist einfach die Natur der Sache. Und was mich wirklich davon gelöst hat, von diesem Selbstzweifel als Künstler, das war mein Vater. Als er mal nach einem Abend, wo wir gespielt haben, das war Jahre später, wo er mal mich nach dem Auftritt sind wir nach Hause gefahren und wo ich dann halt auch gesagt habe, ja, da, das war ich nicht zufrieden mit, das fand ich nicht so gut. Und er meinte so, ja, aber weißt du, Max, ich gucke dir jetzt schon so lange zu und es wäre schon echt schade, wenn du das nicht mehr machen würdest.
Oh.
Unabhängig, wie erfolgreich das jetzt ist so. Und er hat da anscheinend was gesehen, wo er dachte so, oh ja, das macht keiner so. Oder er hat da irgendwas gesehen, wo er sagt so, schade, wenn es das nicht mehr geben würde. Und ich kriege das Feedback auch von Fans, ja, also auch von Leuten, die das so machen. Und dann hat man halt so gesehen, okay, man, auch wenn man vielleicht jetzt nicht so dieses Mega-Ego hat, ich glaube, trotzdem hat jeder Mensch irgendwie Sachen, die nur er geben kann. Und wie
aber
auch
weißt
immer
du, was es
mag.
Bei dir sein könnte? Ist es vielleicht das rollende R?
Also wenn man Fans fragt oder wenn ich da ZuschauerInnen fragt, dann gibt es da immer die Unterschiede. Die einen sagen, sie mögen einfach meine Stimme. Ja, wieder die anderen.
Die mich an irgendwas erinnert.
Ja.
Was bekommst du für Vergleiche?
Immer Harald
Du erinnerst
Schmidt.
Mich von der Stimme und von der Spreche an Punkt, Punkt, Punkt.
Immer Harald Schmidt.
Harald Schmidt kann ich dann gar nicht raushören.
Ja?
Na, gar nicht.
Bist du der Erste?
Harald Schmidt?
Ja.
Aber Harald Schmidt hat doch auch schon allein nicht dieses fränkische R.
Ja, es ist ein niederbayerisches R.
Also
aber
entschuldige
so
bitte.
An.
Ja, entschuldige
also,
bitte.
Mach dir
also, das
draus.
War jetzt wirklich nicht sehr kompetent.
Also, alles gut.
Aber das hat Harald Schmidt ja gar nicht.
Ja, null.
Harald Schmidt hat eher so einen Quänke.
Ja.
Auch so. Aber deine Stimme, und ich versuche es seit gestern, versuche ich das rauszufinden, erinnert mich an irgendjemanden, der noch nicht weiß, wann ich wäre.
Ja, du weißt es nicht mehr.
Wer kommt denn noch außer Harald Schmidt?
Ich habe keine Ahnung, wer könnte da noch sein? Also, weißt du, wenn ich in einer etwas höheren Tonlage bin,
nein,
weiß ich nicht.
Du bist es eigentlich, du bist genau diese andere Person.
Genau, okay, diese gut. andere Person.
Auf jeden Fall. Okay, das sagen auf jeden Fall die Fans. Auf jeden Fall, es gibt welche, die mögen die Stimme. Mhm, die erkennt man wieder.
Sehr lustig, dass du einfach sagst, du hast so eine prägnante Stimme, sie erinnert mich an niemanden.
Gestern hatte ich ganz kurz das Gefühl, es liegt auf der Zungenspitze.
Ja.
Ich habe den Namen.
Ja.
Und dann musste ich abwaschen oder irgendwas.
Ja.
Und habe es vergessen wieder.
Ja.
Und bis heute Morgen habe ich es nicht wieder wachrufen können.
Es kann sein, dass uns das Gleiche passiert wie bei deinem Handy,
oder
dass wir erst verzweifelt suchen und dann auf einmal aus dem Nix fällt es dir wieder ein.
Denn ein Politiker ist es, glaube ich, nicht.
Schauspieler?
Ein Politiker, naja. Okay, gut, wollen wir nicht die wertvolle Zeit hier vertrödeln. Aber du hast die Selbstzweifel erwähnt, die dich ja begleiten. Zweifel sind ein ganz wichtiger Begleiter deines Lebens. Du nennst das Shit FM. Wir alle kennen Shit FM. Was hilft gegen Zweifel?
Also, wenn man sagt, man will was gegen Zweifel machen, dann bietet ja die Selbsthilfeliteratur bietet ja da so Sachen wie Mindsets an.
Ja.
Also, dass man sich einfach immer die richtigen Sachen, wie der Chris Cohn, den wir am Anfang hatten, du musst einfach die richtigen Sachen denken. Also, wenn du irgendwie Zweifel hast, oh, wie mache ich das jetzt? Da musst du dir selber einfach sagen, oh, du bist es, du kannst es.
Mantraartig.
Mantra.
Angeblich funktioniert das ja so gut. Man wiederholt es einfach nur, ich bin mutig, ich bin mutig. Vielleicht noch in den Spiegel gucken, ich bin mutig. Und angeblich, weil das Gehirn ja nicht unterscheiden kann zwischen echt und Gedanken.
Ja.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, funktioniert es.
Mhm.
Kannst du das bestätigen?
Es funktioniert, bis man es braucht.
Okay.
So, also ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich es wirklich gebraucht habe, hat mich der Mindset im Stich gelassen. So.
Ja.
Und vor allem, das ist aber nicht das Problem. Man kann ja gerne so ein Mindset machen, man kann auch gerne so Mantras machen, das ist nicht das Problem. Das eigentliche Problem, was mir aufgefallen ist, ist, sobald man in dieser Mindset-Schublade drin ist, ja, ist man die ganze Zeit dabei, sich selber zu kontrollieren und denkt man jetzt das Richtige oder... Oh, da ist ein negativer Gedanke, den muss ich sofort kontern mit was Positiven oder so. Und es sorgt dafür, dass der Fokus auf sich selber geht. Und man ist nicht mehr bei dem, was man tut. Man ist nicht mehr im Moment. Und das sorgt dafür, dass da so eine übertriebene Ich-Fixierung stattfindet, ja, dass man überhaupt gar nicht mehr für den anderen da sein kann oder für das, was man tut.
Man wundert sich ja, wer alles Zweifel hat.
Jeder.
Man ist ja immer überrascht.
Ja.
Also, Harald Schmidt. Ich weiß, dass selbst Harald Schmidt, für viele der Größte, hat immer Zweifel gehabt. Hat auch immer das Gefühl gehabt, irgendjemand merkt jemand, dass ich nicht so gut bin, wie alle tun.
Mhm.
Hat auch einen Namen, habe ich aber gerade vergessen. Irgendwie blablabam, das so und so Syndrom. Ich glaube, es ist das Imposter-Syndrom. So heißt es offiziell. Ne? Okay. Wem bist du begegnet, von dem du wirklich erstaunt warst, was diese Person für Zweifel hat?
Ja, und da nochmal, ich glaube, das Leben ist der beste Mentor und hat mir auch da wieder so eine Lektion beschert, weil ich hatte einen Auftritt Hildesheim, glaube ich, war es. Hatte ich einen Auftritt in Hildesheim und das war so komische Nacht, heißt das. Das sind so komische Nacht, da in der ganzen Stadt treten Comedians auf und du hast 5 Auftritte am Abend und du trittst halt in einer anderen Location auf und das sind Bars.
Traut man so einer Stadt wie Hildesheim gar nicht zu.
Ja, aber da steppt der Bär, sag ich mal. Ja.
Ja.
Und dann bist du da unterwegs und dann waren meine Auftritte vorbei, dann saß ich noch an der Bar, weil man trifft sich danach noch mit dem Team und den anderen Künstlern. Und an diesem Abend saß ich noch an der Bar, hab gewartet und da war ein Herr, der, würde ich sagen, der war so 20, 30 Jahre älter als ich, so, eher und kommt so mit mir ins Gespräch, ganz unverfänglich, so, war lustig, ich habe mir alle gern angeguckt und so, ich könnte das ja nicht, das ist oft, was Leute so sagen,
ich
könnte das ja nicht, Sind Sie eigentlich noch nervös oder aufgeregt oder so? Und dann sage ich, ja, natürlich bin ich aufgeregt, also, irgendwann ist man dann drin beim dritten Auftritt so, aber die ersten zwei, die sind immer Feuertaufe so ein bisschen, ja. Und dann habe ich so gefragt, ja, was machen Sie denn? Und dann sagte ich, ja, ich bin Chirurg. Und da war ich erstmal total geschockt, dass ein Chirurg, der professionell Menschen aufschneidet, also wirklich hart auf hart, lebensgefährliche Sachen, lebensgefährlich ist falsch, aber wo es halt ums Leben geht.
Sind Sie auch nervös vor der OP?
Ja! Also, genau.
Das ist der Gedanke. Man denkt, man ist lustig.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so, naja, aber Sie haben doch, also Sie müssen, also wie machen Sie das? Ist so egal, wie ich das mache. Wie machen Sie das? Und dann sagt er, ja, ich habe auch Zweifel gehabt, ganz viele, und war mir nicht sicher, ob ich das gut kann. Das ist ja bei einer OP, ist das ja wahnsinnig gefährlich.
Es geht um Menschenleben.
Da muss ja die Hand total ruhig sein und du musst dann bei der Sache sein. Und ich so, um Gottes Willen, Zweifel, wie, was haben Sie denn dann gemacht? Und ich so, ja, ich habe die Zweifel einfach nicht losbekommen, auch wenn ich handwerklich alles richtig gemacht habe. Ich habe halt dann einfach irgendwie nicht mehr hingehört. Und dann war, ich habe genauso reagiert, weil ich mir dachte, aha, okay, weil es so unspektakulär ist.
Ja? Ich habe einfach nicht mehr auf meine Zweifel gehört.
Ja.
Klingt total simpel, klingt logisch, aber wie praktikabel ist das?
Ja, und deswegen war ich da auch erstmal irritiert. Hat mich nicht so abgeholt, aber der Satz blieb komischerweise. Das ist auch oftmals eine Sache von Intuition, dass die Intuition dafür sorgt, nee, du merkst dir jetzt diesen Satz noch ein bisschen und bist erstmal ein bisschen irritiert. Ja?
Ja.
Und dann nach und nach ist das so für mich zusammengebaut, dass ich festgestellt habe, oh, es ist egal, was ich mache, ich zweifle immer. Ja? Also der Zweifel begleitet mich einfach fast konstant. Und dann habe ich den Satz für mich entdeckt, dass ich sage, es ist eigentlich egal, was ich mache. Ich kann machen, was ich will. Der Zweifel ist einfach da. Es ist egal, was ich tue. Und wenn man den Zweifel als was Unpersönliches sieht und nicht als was, Maxi Stettenbauer hat Zweifel, sondern der Mensch hat Zweifel, dann verliert der so ein bisschen an Wirkung.
Hast du ihm einen Namen gegeben? Das ist ja oft so in der Therapie, dass man jemanden, der ständig dir schlechte Dinge einredet über die Schulter, dieses kleine Teufelchen, das dein Leben so schwer macht, dass man dem irgendwie einen Namen gibt. Auch meinetwegen Herr Arschloch oder was auch immer.
Also meine Frau hat ihren Zweifel Günther genannt. Aha. Ja, das ist der Günther. Für mich ist es einfach der Beifahrer.
Zum Glück hat sie nicht Maxi genannt.
Letztendlich.
Also der Beifahrer.
Der ist es Beifahrer. Also ich habe den so, der ist da so im Auto, manchmal sitzt er hinten und ich höre den da so ein bisschen labern, manchmal sitzt er so rechts neben mir direkt so, aber er ist nie am Steuer.
Ja.
Das ist das Entscheidende für mich. Und als ich dann das so vor mich gesehen habe, dachte ich mir so, ah, okay, wenn ich jetzt an was zweifle, ich lasse den oft einfach durchrauschen und gucke später, wenn es mir besser geht, wenn ich ein bisschen sicherer bin, gucke ich nochmal drauf. Und wenn es da was zu tun gibt, dann mache ich was. Aber im Zweifel was zu korrigieren, schlecht.
Ja. Mit schlechten Gedanken geht man auch oft um, habe ich auch gehört. Man sagt einfach danke, dass ihr da wart.
Ja, hab genau.
Ich gehört, man setzt man sie aber in ein Auto und lässt sie wegfahren.
Ja, oder? Und das Ding ist, Mindset würde jetzt das Gegenteil. Mindset würde sagen, nee, lass sie nicht durchlaufen, sondern nimm sie an, analysiere sie und arbeite dagegen. Lass dich nicht definieren von schlechten Gedanken so. Aber man kann einfach nicht kontrollieren, welche Gedanken wann in deinen Kopf kommen. Und deswegen ist es oftmals so, dass man den Fokus von seinen Gedanken weg zum Moment hin verschiebt und sagt, ich habe hier so ein Radio im Kopf, da läuft halt Shit FM, ja, aber ich bin jetzt hier bei dir. Das ist jetzt für mich wichtig. Das ist jetzt für mich der Moment jetzt hier mit dir, das ist mir wichtig.
Du hast auch von einem geschrieben, ich weiß aber nicht, ob es ein Freund von dir war, möglicherweise, Fred.
Fred
war ITler, große Nummer bei SAP sogar, der sein Leben komplett geändert hat und er wurde Florist.
Und ich
finde, das ist eine so mega Biografie, die uns aber vielleicht helfen kann sogar. Was steckte bei ihm dahinter?
Ja, weil er war für mich, muss ich wieder sagen, einfach jemand, der so sein Leben raus hatte. Ne? Der hatte da einfach diese Karriere bei SAP, war da gut im Job, super verdient.
Also schon ein Kumpel von dir auch
gewesen. War auch ein Kumpel von mir so. Jetzt nicht super eng, aber
ein Bekannter,
aber wo man halt sich, sagen wir mal, wir hatten ein Verhältnis, wo man halt ein bisschen mehr auch geredet hat, so, ne? Und dann waren wir da und dann hat er halt einfach, er wollte halt einfach Florist werden, er wollte da was anderes machen. Der hatte dann schon immer so eine Leidenschaft irgendwie dafür, dass er da, es war, er hat es mir so beschrieben, die Ruhe war es. Diese Ruhe, die in der Floristik entsteht, dass man da in diesem Blumenladen ist und man sucht sich sehr ruhig die Blumen aus. Das hatte für ihn was. Der hat da was für sich gefunden so und hat das dann einfach wirklich gemacht. Und ich habe mir gedacht, so, ja, das ist doch Quatsch, das kann doch nicht sein. So. Und dann hat er gesagt, ja, die Leute werden eh drüber reden. Ja? Ich werde ja eh zweifeln. Und ich will das jetzt trotzdem einfach machen. Das heißt, das, was er wollte, war ihm wichtiger als das, wovor er Angst hatte.
er hat wahnsinnig viel Geld verdient in dem anderen Job, davon können wir ausgehen.
Ja.
Als Florist dann eher etwas weniger. Ja. Oder hat er sich Millionen aufgebaut, dass er sagt, ich kann für den Rest des Lebens einfach machen, worauf ich Bock habe? Wie war das bei ihm?
Ja, so tief bin ich jetzt. In den Finanzen bin ich jetzt nicht drin. Nein. Ich habe auch für mich so die Theorie, vielleicht lief es bei SAP nicht mehr so, dass er irgendwie da nicht mehr wollte. Ist jetzt aber alles Spekulation. Ja. Ja. Ich glaube, egal wie die Situation ist, Florist musste wollen, ja?
Ja.
Also da war einfach für ihn so eine Intuition, wo ich halt auch nochmal gesehen habe, so, es ist völlig egal, was du machst. Der Zweifel wird dich einfach immer begleiten. Und deswegen, wenn einer sagt, nein, ich habe keine Zweifel, da bin ich schon skeptisch. Da bin ich skeptisch, bin ich immer vorsichtig. Kann es geben, bin ich aber, also zum Beispiel, wenn man so klare Momente hat, wie ich will jetzt meiner Frau einen Antrag machen. Das war für mich glasklar. Da hatte ich dann keine Zweifel. So Momente gibt's. Ja. Aber dass man dann gar keine hat, da bin ich skeptisch.
Ich habe jetzt nach diesem Gespräch auch einen Moment der Erleuchtung. Und zwar, Tokotronic haben gar nicht recht.
Welchen Songtitel meinst du?
Im Zweifel für die Zweifel.
Ja.
Einer der coolsten eigentlich von Tokotronic. Dieser Song bekommt natürlich jetzt eine ganz andere Aussage.
Ja.
Er ist einfach schlichtweg falsch. Im Zweifel gegen die Zweifel.
Ich würde sagen...
Du kennst den Song auch.
Ich kenne den leider nicht.
Ah, du kennst ihn nicht.
Leider
Im
nicht.
Im Zweifel für die Zweifel.
Leider nicht.
Das ist so schön.
Ja.
Okay.
Mhm. Nicht gegen den Zweifel, sondern ich würde sagen, den Zweifel akzeptieren.
Wir können mal kurz mal rein.
Ja.
Das ist wirklich...
Allen Zwang, im Zweifel für den Teufel und den zügellosen Drang.
Also gut, damit können wir ja du gar nicht im Zweifel für den Teufel, nein.
Ja?
Nein, Tokotronic.
Ich finde, bei Tokotronic ist ja auch, hört man ja auch da schon ein bisschen raus, da ist ja auch ein Protest dabei gegen das System und gegen die Umstände und so. Und das wird ja da auch verarbeitet.
Ja. Du hast ja selber deinen Gedanken viel zu oft geglaubt. Das machen wir alle, mehr oder weniger. Ich glaube, je schlechter es uns geht, desto mehr glauben wir diesen negativen Gedanken, obwohl du es ja besser wusstest. Führte dazu, hast du geschrieben, dass du vorbereitet sein wolltest auf im Prinzip jede Situation.
Ja.
Wie weit ging das?
Also bei mir war Vorbereitung Angstmanagement.
Ja.
Also Vorbereitung war
Aber es gibt doch auch Sicherheit eigentlich.
Ja, natürlich. Aber es gibt ja eine Form der Vorbereitung, wo du sagst so, ja, das ist sinnvoll und mache ich. Und es gibt ja auch eine Art von Vorbereitung, wo du sagst, ich will wirklich, dass gar kein Leben mehr passiert. Also ich will das, ich will jede Sekunde will ich einzeln durcharbeiten und ich will da überhaupt gar keinen Zufall mehr haben, sondern ich will dieses perfekte Mosaik abliefern, so wie ich es jetzt gerade im Kopf habe. Und das ist Angstmanagement, das ist Die Suche nach Kontrolle. Man will was kontrollieren, was man nicht kontrollieren kann.
Und warst du nicht aber auch mal brillant an einem solchen Abend, an dem du auf alles vorbereitet warst?
War ich noch mal brillant?
Also im Sinne von gut genug.
Also das Ideal in meinem Kopf habe ich selten erreicht. Ja? Und wenn ich es erreicht habe, hat es mir nie so viel Spaß gemacht. So. Und jetzt, wo ich da einfach einen gesünderen Umgang auch damit habe, merke ich halt für mich selber, der Draht mit den Leuten ist besser. Ja? Ich spüre das alles besser. Die Vorbereitung war eigentlich auch ein Symptom einfach von meiner Angst. Ja? Also, dass ich das einfach mehr kontrollieren konnte. Ja.
Das ist aber eine Angst, wie sie im Prinzip jeder haben könnte.
Ja.
Das hat ja nichts mit einer Depression zu tun.
Ja, das
Oder
stimmt.
Ist da ein direkter Zusammenhang? Was sagst du?
Also was mir die Depression schon erschwert hat, war das natürlich, dass es so ein bisschen auch so mein eigenes Empfinden gedämpft hat. Ja. Dass man irgendwo mal weiß, wann ist es denn jetzt genug? Ja, also man hat einfach kein Gefühl für sich, weil die Depression schränkt ja dein Innenleben ein. Ja, es gibt ja das Gefühl der Gefühllosigkeit. Ne? Also es fühlte sich für mich alles gleich an. Ja. Alles egal, alles so ein bisschen wurscht. Ne?
Aber vor allem keine Höhen.
Ja, genau. Ein
paar Tiefen, aber eben wenig Höhen.
Und ich würde so eine graue Grundierung, sage ich mal. Es ist alles so ein bisschen grau. Und wenn du das dann merkst, so für dich so, boah krass, ich spüre da irgendwie nichts, strengst du dich mehr an. Ja, du gibst mehr Gas, weil du was spüren willst. So, das heißt, du bereitest dich noch mehr vor, weil du den Erfolg spüren willst, weil du das haben willst. So, ne? Ja. Oder weil du sagen willst, ja, ich habe mich jetzt so gut vorbereitet, aber ich war da so im Treibsand. Und im Treibsand ist es ja, je mehr du dich bewegst, umso tiefer sinkst du ein. Und das ist halt so gefährlich einfach.
Man muss ja erstmal, und das Thema Depression stößt auf unglaubliches Interesse, wann auch immer jemand öffentlich darüber spricht. Klar. Eine solche Depression, die muss man ja erstmal feststellen. Viele ja. laufen mit einer rum und wissen eigentlich nicht, dass es etwas ist, was eine Depression ist. Wann war das bei dir? Also der Moment, als es auch wirklich benannt werden konnte.
Mhm. Ein Freund von mir hat zu mir gesagt, du, das gefällt mir nicht. Wie du dich gibst, so, ne? Also es gibt zum Beispiel eine offizielle Leitlinie, wo einfach klar gesagt wird, wenn du 2 Wochen keinen positiven Gefühlszustand mehr hattest, dann wäre das mal ein Grund, zum Hausarzt zu gehen. War mir auch nicht klar, dass das schon so 2 Wochen sind. Und der hat mich halt dann auch wieder Glück, ja, direkt auch an den Therapeuten vermittelt, probier den mal aus. Und der hat mir dann recht schnell klargemacht, so, nee, schau mal, da müssen wir uns drum kümmern. So, das ist nicht. Und das war auf der einen Seite auch eine Erlösung. Man muss ja auch sagen, es gibt eine Sehnsucht bei manchen Leuten nach einer Diagnose, damit sie endlich mal wissen, was los ist. Ja. Und es schafft halt einfach Klarheit, ja.
Ja. Was hat sich für dich geändert, nachdem du es öffentlich gemacht hast? Denn bisher ist meine Erfahrung, dass Menschen, wenn sie drüber sprechen und es nicht versuchen zu übertünchen, einen auf gute Stimmung zu machen und das für sich zu behalten, weil sie denken halt, die anderen halten mich für schwach oder einen Loser oder was auch immer,
ja,
dass sobald man es mitgeteilt hat, dass das einfach eine unglaubliche Last von den Schultern nimmt. Davon kann man aber Menschen, die drin sind, sehr schwer überzeugen mit diesem Argument.
Ja.
Also es ist kein Argument, was zieht.
Ich finde, es gibt da nochmal einen Unterschied, den man sagen muss. Einmal, in meinem Fall reden wir ja wirklich von der Öffentlichkeit. Ja. Und wenn man das jetzt auf eine Privatperson, wann erzähle ich es Freunden oder so?
Mhm, ich finde, genau, Freunden und KollegInnen und sowas.
Ich finde, gegenüber Freunden, echten guten Freunden, kann man eine andere Verletzlichkeit zulassen. Und da kann man das auch sagen. Ich für meinen Teil, als ich damit in die Öffentlichkeit ging, habe mir gesagt, so, ich würde gerne erst in die Öffentlichkeit gehen, wenn ich wirklich zu mir selber ehrlich sagen kann, mir geht's jetzt wirklich besser.
Ja.
Mir geht's wirklich besser.
Ja.
Weil man ist dann einfach Spokesperson für dieses Thema und man wird auch dann immer gefragt in jedem Interview, das ist dann so. Und sage ich auch ganz ehrlich, ich habe mir da auch eine professionelle Art zurechtgelegt, die ich dann da nutzen kann, um darüber zu sprechen, ohne dass ich da in diese Löcher wieder so tief reingehen muss, dass ich da nicht mehr so verfange drin, so, ja. Also das war mir persönlich total wichtig, dass ich sagen kann, nee, mir geht es besser und ich kann das auch annehmen, was da jetzt auf mich zukommt. Und das war für mich, das war der Gedanke, den ich hatte, ja.
Was tust du, wenn ein depressiver Schub sich ankündigt?
Ich sehe ihn.
Du siehst ihn.
Ja, ne? ich sehe ihn. Also wie gesagt, diese Muffigkeit, ja, die hört sich sehr unscheinbar an, ja, aber die kann sich halt entwickeln. Die alleine ist es nicht.
Nein,
ja.
Nein.
Aber es ist, also ich hatte die Situation vor 2 Wochen und ich bin jetzt ehrlich, da habe ich im Kopf wirklich wieder die Episode gab, wo ich dachte, jetzt ist es wieder soweit und das ist alles egal. Und ich habe einfach gelebt. Ich war einfach da. Ne? Und das ist halt dann passiert. Ich war der Beobachter von dem. So. Und das ist aber ein Weg gewesen. So. Und ich weiß auch nicht, wenn es jetzt nochmal schlimmer zurückkommt oder so, das weiß man ja alles nicht. Aber ich bin jetzt erstmal so zugerichtet, dass ich damit einfach meinen Weg gefunden habe. So. Und ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, so, hey, hast du nicht mal Antidepressiva oder so überlegt? Da sehe ich für mich da auch momentan den Grund nicht. Aber
hast du nie gehabt?
Sehr, naja, in den Anfangsphasen in der Therapie waren wir wirklich immer so, wir beobachten das an der Kippe, ja oder nein. So, also das gab's mal. Aber ich habe halt einfach nie diese Entscheidung getroffen, dass ich sage, ich mach's. Und ich würde für mich heute sagen, dass ich einfach lebe. Ja. Ich lebe und ich weiß, dass das nicht für jeden Betroffenen so ist. Aber mir ist es auch mal wichtig zu sagen, weil es hört sich so an. Ah ja, dann bist du einfach Beobachter deiner Gedanken. Und dann
nein, das ist das Schwerste überhaupt.
Das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. Und ich will einfach auch das nicht kleinreden. Das ist mir ganz wichtig. Aber mir ist es halt auch wichtig zu sagen, dass es mir jetzt besser geht, weil ich ja auch Hoffnung verbreiten will. Weil ich ja auch zeigen will, es gibt einen Weg und es gibt ein Leben. Ja, das gibt es auch. Und das kann man auch machen und das ist schön. Ja?
Vor 2 Wochen, als diese Episode kam, hast du Dinge in den folgenden 2 Wochen nicht gemacht, die du sonst normalerweise gemacht hättest.
Mhm.
Was zum Beispiel?
Also zum Beispiel bin ich nicht allzu sehr ins Grübeln gegangen. Ja, da fängt es schon an. Muss man auch erstmal schaffen. Dann ist es zum Beispiel eine Sache, dass, wenn ich in so einer Episode war, ich habe gegessen wie ein Schwein. Mhm. Süßigkeiten gegessen wie ein Schwein, um mich zu beruhigen. Es war mir alles nicht klar. Ja. Ja. Aber das sind halt dann so Sachen. Und manchmal gelingt es mir nicht ganz so gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das hier alles bilderbuchmäßig ist, aber ich kann sagen, ich bin vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Ich bin dabei, ich kann am Leben teilnehmen und Punkt. Genau.
Und wie hast du es geschafft, nicht ins Grübeln zu kommen? Was ist dein Instrument? Du hast ja auch einen Werkzeugkoffer von Instrumenten, die dann helfen, zumindest.
Ja, es ist das Auffallen als erstes, das Wahrnehmen, ja. Und zu sagen, ah, okay, du bist jetzt gerade nicht in der Verfassung, dass du große Dinge anpackst. Früher war das Grübeln für mich ein Weg, ich muss mich jetzt darum kümmern, ich muss das jetzt regeln, ich muss das machen und aufpassen und so. Und jetzt ist das für mich ein Zeichen, oh, du bist gerade überhaupt nicht in der Verfassung, irgendwas anzugehen oder irgendwie große Entscheidungen zu treffen, weil du nicht stabil bist gerade. Und dann warte ich, bis sich die Balance fängt. Ich gehe spazieren oder...
Spazieren, ganz wichtig.
Ja, den Kopf frei zu kriegen.
Bewegung.
Das kann aber was anderes auch sein, ja. Und wie gesagt, wir reden hier von einem Zustand, den ich nach einer Therapie mir erarbeitet habe.
Ja.
Man darf das einfach nicht abkürzen und zu sagen so, oh, du gehst einfach spazieren oder was, das sage ich jetzt einfach meinem Kumpel, der das hat, der soll auch spazieren gehen. Man muss da seinen eigenen Weg damit finden.
Kannst du trotzdem auf die Bühne gehen in der Zeit?
Ja.
Abends, das schon. Weil du da auch so eine Art Programm auch abspulen kannst.
Ja.
Oder beziehungsweise, es klingt jetzt negativ, aber ich meine einfach so ein Automatismus, das hilft.
Das ist total wichtig als Comedian, dass man so ein bisschen so eine Schablone hat, die man abrufen kann. Das hat auch nichts mit Depression oder nicht zu tun. Das ist völlig irrelevant. Als Profi ist es wichtig, dass man so für sich eine Form hat, die, wenn man einfach nicht die Top-Stimmung hat oder wenn die Inspiration gerade nicht so kommen will, dass man trotzdem seine Leistung bringen kann, so, dass man das trotzdem abliefern kann. So. Und für mich ist das mein Programm. Das ist kein Mindset, das ist mein Material. Ich arbeite einfach sehr viel an meinem Comedy-Programm, dass das gut ist, dass mich das tragen kann im Fall der Fälle.
Ist eine Depression für Comedians unter Umständen noch ärger, weil ja diese Schere so auseinanderklafft zwischen Innenleben, wie es einem wirklich geht, und natürlich dieser guten Laune, die man verbreitet, das ist dein Beruf.
Ja.
Das ist anders als jemand, der im Büro eben so ganz normal sich geben kann. Aber bei dir ist die Schere extrem und man weiß, dass das eigentlich sehr schädlich ist, nach außen hin immer spielen zu müssen.
Mhm.
Nun ist auf der Bühne stehen mit einem Programm etwas anderes als spielen müssen. Das bezieht sich mehr so auf den privaten Bereich. Gute Laune, vortäuschen.
Ja.
Bei dir ist es ein Job. Also
das wollte ich gerade sagen. Also da geht immer so ein bisschen Magie verloren, aber es hilft halt auch zu sagen, ja, ich bin Künstler, aber es ist auch ein Beruf, den ich ausübe und du gehst nicht jeden Tag mit Riesenlaune ins Büro. Ja, aber man weiß, gerade geht es mir nicht so gut, aber ich fange mich auch und dann geht das schon so.
Ja.
Weil die Ernsthaftigkeit rausnehmen, die Größe rausnehmen, so, ne? Dieses Mystifizieren, oh, die Bühne, so, dass man das rausnimmt und runterbricht und sagt, es ist halt ein Brotverdienst auch ein Stück weit und man ist froh, dass man das so machen darf. Das private Vorspielen, dass man sagt, ich bin auf einer Party und ich lächle ihn an und hey, wie geht's dir? Ja, mir geht's super,
ja
mir geht's fantastisch, ja. Das ist das Zermürbende, wenn man auch in seinem intimsten Raum nicht mal man selbst sein kann. Und da ist einer der Gründe, warum ich drüber rede, dass Menschen in diesem Raum, in dem privaten Raum, sich Menschen suchen können und vielleicht ein Buch oder einen Podcast oder irgendwas weitergeben können. Weil das ist für mich die Auszeichnung. Wenn Leute nach Shows zu mir kommen und sagen, ich habe dein Buch meiner Mama gegeben, seitdem versteht die besser, was in mir vorgeht.
Ja.
Und das ist für mich der Grund, warum ich das mache.
Und ein Geschenk, so etwas dann zu hören.
Ja.
Maxi, du bist der Autor, deswegen kurze Autorenvervollständigung.
Ja.
Vervollständige spontan folgende Sätze.
Mhm.
Morgens als allererstes
sehe ich meine Tochter.
Gut. Manchmal früher, als du dir lieb bist,
ja.
Wie wir vorhin gehört haben. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist?
Ein Gitarrensolo.
Von wem?
Steve Vai.
Ah, Steve Vai, so ein Gitarrengott.
Ja.
Witzig. Ja. Kannst du Gitarre spielen?
Nein, null. Nein. Aber ich finde es so geil. Ja.
Witzig. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zuerst...
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich zuerst ins Jahr 2050 reisen. Und angucken, wo wir stehen. Das interessiert mich wahnsinnig, weil wir sind an so einer spannenden Zeit.
Was glaubst du, was du 2050 machst? Das sind 25 Jahre.
Bin ich 25
noch.
Jahre, jetzt bin ich 37. Sagen wir so. Ich hoffe, ich werde irgendwo noch leben, ja? Werde noch irgendwo da sein. Ich hoffe, dass es meiner Tochter gut geht. Ich hoffe, dass meine Frau und ich noch zusammen sind und dass wir da uns ein nettes Plätzchen gesucht haben. Und mein größter Traum wäre, dass ich so eine tolle Karriere hatte, dass ich ein eigenes kleines Theater im Erdgeschoss habe, 80 Plätze und ich spiele da dreimal die Woche und da sind immer genug Leute da, dass ich einfach nur von der Wohnung runtergehen kann, spielen kann und dann wieder nach Hause. Weil der größte Erfolg, Christian, meiner Meinung nach, in diesem Geschäft, in dem ich bin, ist, wenn man nach dem Auftritt nochmal zu Hause schlafen kann. Das ist für mich der wahre Erfolg.
Das Theater soll dann in Köln sein, denn ich erinnere nur daran, 2050 ist Köln ungefähr so heiß wie Valencia, glaube ich, heißt es ja.
Ja,
vielleicht doch lieber Norwegen oben.
Klimatisiertes
Theater. Da kannst du auf
Englisch
auch machen. Klimatisiertes Theater.
Machen wir so.
So, und dann noch als letztes. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Das Tattoo, was ich mir nie habe stechen lassen, zeigt eine Glühbirne, die aufleuchtet, so als ob man eine Idee hat. Ja, der Moment der Inspiration, der Moment der Klarheit. Wenn das ganze Denken ja, wegfällt und man ist nur im klaren Bewusstsein und man sieht klar in dem Moment, was ist für einen selbst gerade relevant und was ist Quatsch.
Du, dann sag ich mal Dankeschön für heute hier.
Ja, Dankeschön, Christian.
Das war wieder ganz fix vorbei alles,
ja.
Aber wir sehen uns dann einfach mal wieder.
Ja, du bist ja Gesprächsexperte. Wenn es schnell vorbeigeht, ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder?
Ja.
Gut.
Das ist ein gutes Zeichen.
Gut.
Könnte ich dir jetzt auch einreden. Also mantraartig, es ist ein gutes Zeichen, wenn es schnell vorbei ist. Es ist ein gutes Zeichen. Danke dir für heute.
Danke, tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. In unserem Podcast Raus aus der Depression spreche ich mit Prominenten über ihre Krankheit und wie sie damit umgegangen sind. Hazel Brugger war schon da, Thorsten Sträter und in der neuen Staffel der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg.
Ich hatte mein ganzes Leben lang nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche Kommunikationsschwächen hätte oder mit Menschen nicht umgehen wollte oder könnte. Und plötzlich hatte ich Angst vor Menschen. Vor Menschen, die ich kannte und vor Menschen, die ich nicht kannte.
Meine Gäste erzählen, wie sie von ihrer Depression erfahren haben, was die Diagnose auch und vor allem für Angehörige bedeutet und wie ihnen am Ende geholfen wurde.
Mir hat geholfen, parallel dazu, fern von jedem esoterischen Hokuspokus, mich auch mit Meditation zu beschäftigen und zu befassen. Und das ist etwas, das mache ich bis heute mit großem Vergnügen sogar, weil es einfach auch zu einer großen inneren Ruhe beiträgt.
Der Wissenschaftspodcast Raus aus der Depression ist eine Kooperation von NDR Info und der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Hören Sie gerne mal rein. Wir freuen uns zum Beispiel natürlich auch in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie sonst gerne Podcasts hören.